Herr, ich danke, dass du meinen Mund füllst. Ich danke dir, dass du einfach durch mich sprichst, dass du jetzt auf diesen Boden, der schon so vorbereitet ist, einfach die richtigen Samen sehen kannst, dass du durch mich sprichst, dass du allen Freiraum hast, dass du einfach die Erlaubnis hast, durch mich zu sprechen, was immer du vorhast, dass ich einfach nur der Lautsprecher bin, einfach nur dein Sprachrohr bin. Und ich danke dir, dass du heute wirklich in die Herzen der Menschen diesen Samen siehst, dass er so richtig viel Frucht bringt und die ganze Woche mit sich trägt und einfach dauerhaft wirklich Frucht trägt. Und ich danke dir, dass diese Botschaft so, so wichtig ist. Und ich danke dir einfach, dass diese Botschaft uns alle frei macht, uns Leichtigkeit schenkt. Und ich danke dir einfach, dass, ja, dass das Zukunft hat, dass das einfach dauerhaft in unseren Herzen bleiben kann und dass wir verstehen, wie wichtig dir dieses Thema ist. Danke, Jesus. Amen. Wer von euch hat keinen Bock mehr auf diese ganzen Corona-Verordnungen? Ich sehe ganz viele Hände. Ich glaube, wir haben alle die Schnauze voll und wir haben einfach keinen Bock mehr, ja? Aber genau in dieser Zeit ist ein Thema umso wichtiger und dieses Thema ist ein riesengroßer Schatz, den ich euch mit euch teilen darf, den ich in den letzten Jahren so zu schätzen weiß und diesen Schatz, der mich durch so viele Phasen meines Lebens getragen hat und das ist einfach die Freude am Herrn. Und ja, die Freude am Herrn, die ist meine Stärke, bla bla. Aber ich glaube, ich habe heute ein paar Aspekte der Freude, die viel, viel tiefer gehen. Und gerade in der jetzigen Zeit können wir einfach so Licht sein, weil je dunkler die Nacht um uns rum ist, desto heller strahlen wir. Wenn alles dunkel ist und du hast nur eine Kerze an, sieht jeder diese Kerze von weit und breit. Wie leicht macht's uns der Teufel gerade? Wie leicht macht er es uns? Gerade sind alle in ihren Sorgen, alle in ihren Problemen. Es führt zu so viel Depressionen, diese Zeiten, also in der Welt. Die Menschen sind einsam, die Menschen igeln sich ein, die Menschen haben Angst, unheimlich Angst. Ihr seht es in den Supermärkten, wie die Leute wegspringen, weil sie Angst haben, weil diese ganze Ungewissheit, wie geht's weiter, wie lange geht dieser Dreck noch? Die Menschen, die sind am Verzweifeln und wie leicht ist es für uns, jetzt Licht zu sein? Wir fallen umso mehr auf. Weil wenn allen es gut geht, dann denken die alle, ich brauche keinen Gott. Was willst du mit diesem Gott? Aber wenn es allen doch schlecht geht, ist zwar scheiße, ja, es ist nicht toll. Aber manchmal muss es den Menschen schlecht gehen, damit sie verstehen, dass sie Gott brauchen. Sie müssen erstmal an eine Wand klatschen und das ist jetzt halt eine Wand, wo alle dagegen klatschen. Aber dann verstehen sie, dass sie Gott brauchen. Weil sie sehen ja in uns, wenn wir hoffentlich Licht sind, dass wir was haben, was sie nicht haben. Weil wir etwas haben, was uns in dieser schlimmen Zeit so viel Halt gibt, so viel Freude gibt. Und wie ist es denn leichter, als einfach nur Licht zu sein? Wir müssen die Leute nicht immer belabern, weil manchmal bringt es nichts, weil die Menschen so kopfgesteuert sind, die sind voll mit ihren Gedanken. Manchmal reicht es doch einfach nur, Freude auszustrahlen und ganz viel Liebe. Und wie geht's denn leichter als jetzt, wenn die Dunkelheit so krass ist um uns rum? Es ist für uns so ein Freifahrtschein. Eigentlich müssen wir sagen, Teufel, danke, du Drecksack. Danke. Danke, weil er uns die Möglichkeit gibt, jetzt so stark Licht zu sein, wie noch nie zuvor. Wir fallen doch jetzt viel mehr auf. Das ist für uns so, wir jammern schnell, ich weiß. Und ich habe auch viel gejammert und gemotzt und dir fällt die Decke auf den Kopf und blablub, ja. Und man will wieder essen gehen, man will wieder rausgehen, man will einen Kaffee trinken gehen. Ja, das sind alles Sachen, die unglaublich nerven. Und auch wir müssen auf unsere Seele aufpassen und auf unser Herz, dass uns das nicht depressiv macht oder uns traurig macht oder aggro macht oder uns verändert. Weil manchmal überträgt man das. Manchmal schaut man ja schon Filme und denkt sich, hä, wieso umarmen die sich? Warum sind das so viele Menschen und das ist für uns schon so normal jetzt. Ist doch so. Also ich denke mir jedes Mal, das ist doch gar nicht erlaubt. Und dann, ach so, das ist ein Konzert von 2018. Ach so, ja. Also es wird so normal und ich glaube auch für Kinder wird es gerade so normal, dass sie nicht mehr ihre Großeltern umarmen, dass sie nicht mehr jeden umarmen und Liebe überall kriegen. Das ist eine schlimme Zeit, ja. Aber ich glaube, wir müssen darauf achten, wo unser Fokus liegt und deswegen möchte ich heute einfach eine gewisse Leichtigkeit hier reinbringen, eine gewisse Leichtigkeit und Freude euch zeigen. Und ich glaube, dass es verschiedene Bereiche der Freude gibt. Für uns in der Welt ist die Freude einfach nur ein Gemütszustand. Es ist eine primäre Emotion oder auch eine Reaktion auf eine Situation. also praktisch eine Reaktion auf Dinge, die in deinem Leben passieren. Die rufen Freude hervor. Du siehst einen witzigen Film und du lachst. Das ist für dich jetzt erstmal Freude. Oder dir passiert was Gutes und du freust dich. Es gibt verschiedene Gründe, die uns einfach uns freuen lassen. Es gibt auch verschiedene Intensitäten von der Freude. Manchmal ist es nur ein Lächeln und du strahlst. Manchmal ist es ein richtiges Lachen, so richtig von Herzen. Manchmal ist es ein richtiger Freudenschrei. Und manchmal ist es auch ein Handeln aus der Freude raus. Aber menschlich ist es eigentlich eine Emotion. Und auch nur temporär. Also ich kenne keinen, der nonstop lacht, außer er hat die Lachsalbung vom Heiligen Geist. Aber das Lachen an sich ist für uns erstmal, das muss Freude sein und nichts anderes. Aber ich glaube nicht, dass das allein Freude ist, sondern dass Gott eine ganz andere Freude in der Bibel immer wieder erwähnt, die viel, viel tiefer geht. Und es gibt eben verschiedene Steigerungen auch von dieser Freude, die wir so kennen, dass wir Lachkrämpfe haben, dass wir richtig aufgedreht sind, richtig high sind. Aber alles ist auf Emotionen gebaut. Dann gibt es noch eine Freude, die eher in der Fröhlichkeit liegt. Eine dauerhaftere Freude, die über einen längeren Zeitraum dir in dir ist. Und meistens ist sie aber auch an Situationen gebunden. Also menschlich gesehen. Es passiert irgendwas, ich habe eine Prüfung richtig krass gut bestanden. Ich habe richtig viel Geld bekommen von Gott, weil Gott mich gesegnet hat. Gott hat mich geheilt. Es ist immer an Situationen gebunden, aber oftmals kann das dann auch länger dauern, diese Freude, diese Fröhlichkeit, eine positive Ausstrahlung. Aber ich glaube, da ist noch eine Freude, die noch tiefer ist, die aus einem Frieden heraus entsteht, die nicht in diesem Ha-ha-ha-ha, sondern eine Freude, die so in dir ist, dass du dir denkst, Teufel, du kannst da hinschmeißen, was du willst, ist mir egal. Die Freude kannst du mir nicht rauben. Die Freude am Herrn ist meine allergrößte Stärke. Und weißt du was? Das kannst du mir niemals rauben. Du kannst mir alles wegnehmen, aber meine Freude, meine Errettung und meine Freude an der Errettung kannst du mir niemals nehmen. Das ist eine Freude, die viel, viel tiefer geht, die vor allem nicht an Umstände gebunden ist. Weil wenn du deiner Errettung dir stets bewusst bist, dann hast du so eine Dankbarkeit und so eine Freude in dir, dann muss doch gar nicht alles perfekt sein. Weil dann geht's ja nur um Gott, dann geht nur um darum, dass Gott gut ist und dass er immer gut ist, egal wie es aussieht. Vorhin in dem einen Lied hat sie gesungen, dass in den tiefen Wassern sehe ich dich. Dich höre ich, dich sehe ich, dich spüre ich. Da, wo es drauf ankommt, ist Gott doch immer da. Er ist immer treu und er ist immer da. Das heißt, wir haben diesen Fels in der Brandung, dieses Auge im Sturm, wo einfach der Wind still ist. Und ich glaube, die Freude ist einfach sowas Tiefgehendes. Und ich zeige euch heute auch ein paar Dinge aus der Bibel, die wir vielleicht über die Freude noch gar nicht gewusst haben. Aber vorneweg, der einfachste Weg, um Freude zu empfinden, Freude am Herrn, ist die Dankbarkeit. Wenn ich in Einklang mit meiner Dankbarkeit bin, also verstehe, was Gott getan hat, und ich dankbar bin für das, was er alles schon getan hat, was er ständig tut, und vor allem für das, was er am Kreuz getan hat, dann lege ich meinen Fokus auf die Errettung. Dadurch bin ich automatisch dankbar. Wenn ich meine Errettung anschaue, dann bin ich mir auch meiner Schwächen bewusst, meiner Fehler, meines Versagens, meiner Sünde. Und wenn ich mich selber reflektiere, dann weiß ich ja, dass ich Fehler mache. Und je mehr ich weiß, dass ich Fehler mache, desto mehr weiß ich, dass Gott gnädig ist und dass Gott mich liebt und was er alles getan hat. Das heißt, es ist einfach so ein Stein, der ins Rollen kommt, wenn du dir einen Spiegel vor die Augen hältst. Schau dich im Spiegel an, mach dir bewusst, ich bin ein Sünder, ich bin ein Versager, ich bin schwach und es ist okay. Aber Gott ist größer. Gott hat alles am Kreuz vollbracht. Und wenn du deinen Fokus wieder aufs Kreuz richtest, dann spürst du automatisch Dankbarkeit. Es geht nicht anders. Wenn du verstehst, was er am Kreuz für dich persönlich vollbracht hat. Und es wird leicht, wenn du verstehst, wie viele Fehler du gemacht hast. Weil wenn du weißt, wie schlecht du bist als Mensch, dann weißt du automatisch, wow, das habe ich nicht verdient und ich bin so dankbar dafür. Weil du dann wieder den Fokus richtest. Und das hat Paulus ganz oft getan. Da schauen wir auch gleich rein. Und ich möchte heute in verschiedene Aspekte aus der Bibel gehen, die die Freude beschreiben. Wir möchten anschauen die Freude aus Sicht von Jesus, dann auch welchen Fokus Jesus hatte, um ans Kreuz zu gehen, dann den Stellenwert der Freude generell, dann helfe ich euch auch oder Gott, viel besser gesagt, wie man Freude empfangen kann, wie man Freude spüren kann, das Wie. Ich versuche in allen Predigten immer, nicht nur euch zu sagen, was uns Probleme machen könnte, sondern auch, wie Gott uns dabei helfen kann, wie Gott uns den Schlüssel in die Bibel gesetzt hat. Das Wie ist oft so wichtig, weil wenn ich euch mit Theorien vollklatsche, bringt euch das gar nichts. Aber ich kann aus meinem eigenen Leben das Wie berichten und ich kann auch aus der Bibel das Wie berichten. Und dann schauen wir mal, wie oft wir aufgefordert werden, in der Bibel uns zu freuen. Und ich sage euch das ganz schön oft. Und dann schauen wir uns an, was die Freude für Auswirkungen in unserem Leben hat. Und dann nochmal ganz zum Schluss, was Paulus im Philippa alles gesagt hat. Ja, deswegen fangen wir gleich an. Ja, ihr habt die Freude. Sammy, zeig mir auf jeden Fall öfters die Zeit. Also, in der Bibel gibt es unglaublich viele Aufforderungen, dass wir uns freuen sollen. Und eines der wichtigen Momente, die auch vorhin witzigerweise erwähnt wurden, ist diese Situation, als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Und er betet für die Menschen. Das könnt ihr auch selber nachlesen in 1. Johannes 17, ab Vers 8. Wir schauen uns jetzt aber nur mal den Vers 13 an. Er betet dort also für die Menschen, die sich bekehren, und er bittet für sie. Er bittet nicht für die Welt, sondern die Gott ihm gegeben hat. Er betet für alle. Und es ist ein Gebet, das müsst ihr euch echt mal anschauen. Und dann zum Schluss, also Johannes 17, Vers 8, weil der erste Johannes hat gar nicht so viel Kapitel. Die 1 ist falsch. Johannes 17, Vers 13, Entschuldigung, vor lauter 8. Ja, 13, genau. Die anderen lassen wir weg. So. Genau, die Schlachterübersetzung. Ja, passt. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Also wenn jetzt Jesus höchstpersönlich bei Gott dafür bittet, dass wir die Freude empfangen, wie wichtig muss die Freude dann sein? Weil wenn Jesus selbst dafür betet, dass die Freude in uns vollkommen wird, hier geht's nicht um eine Freude, die einfach aus der Emotion geboren ist, sondern damit die Freude völlig wird oder auch vollkommen wird in anderen Übersetzungen. Also er betet hier, dass die Menschen die Wahrheit erkennen und glauben und so weiter und so fort. Und dies alles hat er gebetet und geredet in der Welt, damit die Freude vollkommen wird. Der nächste Punkt ist in Hebräer 12, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Nochmal in der Hoffnung für alle Übersetzung. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Ich glaube, dieser Schlüssel ist so, so krass, weil hier steht, dass Jesus das alles Leid ertragen hatte, weil sein Fokus auf der Freude lag. Er hat zwar natürlich gewusst, und es ist der Fokus von allem, natürlich, dass die Errettung und was das alles mit sich bringt. Aber er wusste, dass es so eine Freude für den Vater sein wird, endlich in unseren Herzen thronen zu können, so eine Freude für den Heiligen Geist, endlich den Tempel in uns befüllen zu dürfen. Er hat sich so darüber gefreut, endlich wieder mit uns verbunden zu sein. Er hat sich so darüber gefreut, die Sünde ein für alle Mal besiegt zu haben. Er hat sich so darüber gefreut, und das war sein Fokus. Jesus hat nicht auf die heftigen Sachen geschaut, die er erdulden und erleiden musste. Und ich glaube, wenn wir haben vielleicht irgendeinen Weg vor uns und denken, ah, da will ich hin, aber wenn wir dann wüssten, was für Dornen, was für Gestrüpp und was für Schmerzen bis dorthin, dann würden wir sagen, dann ist mir das doch nicht so wichtig. Aber Jesus hatte diesen Fokus in seinem Blick. Er wusste genau, diese Freude, die damit verbunden ist, wenn er dies alles erduldet, das ist es wert. Diese Freude ist es ihm wert. Und er wusste, dass es sich so, so lohnt. Er hat keine Sekunde gezögert. Er hat keine Sekunde überlegt, soll ich nicht? Sind es mir die Menschen wert? Nein, er hatte so eine Liebe für uns und hat sich auf die Freude fokussiert, auf die Freude konzentriert. Der dritte Punkt ist, dass die Freude unsere Hauptaufgabe im Himmel sein wird. Es ist unsere Aufgabe, uns zu freuen. Die Engel singen, freut euch, als Jesus geboren war. Freut euch, freut euch, freut euch. Und wenn du in den Himmel kommst, dann ist deine automatische Reaktion Freude. Die ist so in dir, weil du dich so freust, am Ziel zu sein, weil du Gottes Herrlichkeit verstehst, weil du plötzlich keine Fragezeichen mehr im Kopf hast, sondern alles verstehst und alles seinen Sinn hat und du plötzlich Gott verstehst und einfach alles klar ist und es dir so gut geht, dass du nicht anders kannst, als dich zu freuen. Freude, Freude, Freude. Das lesen wir auch in 1. Petrus 1, Vers 8 und 9. 1. Petrus 1, Abvers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Die Hoffnung für alle sagt in diesem Vers, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht, auch jetzt nicht sehen könnt. Zurück zur Schlachter. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Nicht einfach nur Freude im ersten Level, nein, sondern ihr werdet euch jubeln, freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Der Lobpreis im Himmel wird so anders sein, der wird nicht Halleluja, Halleluja, sondern dein Innerstes wird so in Freude explodieren, dass du gar nicht anders kannst, als Halleluja und rumzujumpen. So wie als wir dieses Lied Alles tanzt eingeführt haben. Innerhalb von wenigen Sekunden war dieser Schalter umgelegt und jeder von euch konnte gar nicht anders, als rumzujumpen, rumzuhüpfen und einfach fröhlich zu sein und Gott anzubeten. Weil es das ist, was uns niemand nehmen kann, diese Freude. Und wenn doch im Himmel es unsere Hauptaufgabe ist, warum dann nicht hier schon? Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Das ist der Moment, wo wir unaussprechliche, herrliche Freude empfinden. Und wisst ihr dieses Sprichwort, die Vorfreude ist die schönste Freude? Wenn wir uns doch an diesem Tag, wo wir ans Ziel kommen, so sehr freuen, dann können wir uns doch jetzt schon darauf freuen, wie sehr wir uns freuen werden. Wie leicht macht's uns Gott. Wir haben so viel Grund zur Freude. So viel Grund zur Freude. Und ja, unser Ziel, unser Endziel ist es, in den Himmel zu gehen, aber der Weg ist doch das Ziel. Du kannst dich an jeder Marke in deinem Leben freuen, jede Marke, die unterwegs in deinem Marathon an dem Wegrand steht, 5 Kilometer, 6 Kilometer, 7, 8, 9, ist doch egal, ob die 21 noch, oder beziehungsweise Halbmarathon, die 21 Kilometer noch voll weit weg sind, ist doch völlig egal. Freu dich an jeder Marke, die du erreicht hast. Freu dich an jedem Prozess, durch den du mit Gott gehst, durch jedes Tal, durch das du mit Gott gehst. Nur dort im Tal wachsen doch die Früchte. Wir wollen immer hoch auf den Berg, aber das bringt uns nichts, wenn wir die Muskeln nicht haben, um da hoch zu kraxeln. Dann wirst du da oben keine Luft bekommen, weil das mit dem Sauerstoff nicht so easy ist, da oben in 3000 Meter Höhe. Und deine Muskeln werden auch irgendwann versagen. Dann wirst du Zerrungen haben und wirst da versuchen, hochzusteigen. Du hast dein Equipment nicht dabei, du stürzt immer wieder ab. Und du kommst nicht auf den Berg, wenn du die Muskeln nicht vorher trainiert hast. So ist es nun mal im Glauben. Und es ist gut so, dass nicht jeder Hans Wurst die größten Bergsteige hochklettern kann, sonst müsste die Bergrettung jeden Tag dahin fliegen. Müssen sie sowieso, aber müssten dann noch mehr. Aber so ist es im Geist. Stellt euch mal vor, was die Engel alles zu tun hätten, wenn wir in 0,nix auf diesen Berg kommen könnten. Und wie wir dann runterfallen, dann ist der Sturz nämlich richtig tief, wenn wir von diesem Glaubenshai, das nicht natürlich und nicht gut ist, wieder abstürzen. Wenn wir irgendwie Früchte sehen, die aber gar nicht auf tiefem Boden sind. Das bringt doch nichts. Wir wollen immer da hoch, aber da kriegst du auch einen Sonnenbrand, ne? Also da ist es eiskalt und du kriegst einen Sonnenbrand. Also es ist nicht immer alles toll da oben. Und du musst erstmal gewachsen sein, um dort oben auf diesem Berg überhaupt die Ausdauer zu haben. So ist es auch auf der Bühne. Du musst als Prediger, als Sänger, als Lobpreiser, musst du ständig dich selber hinterfragen. Du musst ständig sagen, Gott, ist noch alles in Ordnung mit mir? Bin ich noch auf dem richtigen Fokus? Weil du so eine Verantwortung hier vorne hast. Du kannst nicht einfach dein Business hier vorne machen. Das geht nicht. Und du kannst, es ist nicht alles locker easy. Papa und ich haben ständig Angriffe, ständig schlaflose Nächte, ständig sind wir im Geist so angegriffen und ständig müssen wir uns hinterfragen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, weil wir euch als Schafe Verantwortung haben. Und es ist absolut nicht leicht. Es ist so eine Verantwortung, die du tragen musst, wenn du auf der Bühne stehst. Aber jeder möchte immer auf die Bühne. Aber möchtest du auch durch diese Täler, durch die wir gegangen sind, all die Tränen, die wir erlitten haben? Sei froh auf deinem Stuhl, weil da hast du weniger Verantwortung. Es ist so. Und die meisten, die hier vorne stehen, haben sich das nicht ausgesucht. Wir haben nie gesagt, hier Gott, wir wollen. Gott hat gesagt, mit dir kann ich was anfangen. Warum? Keine Ahnung. Ja, wie bin ich jetzt dahin gekommen? Wir werden so viel Freude empfinden, wenn wir dieses Endziel erreichen. Also können wir uns doch auch jetzt schon freuen. Wenn du genau weißt, boah, zu meinem 18. Geburtstag kriege ich so ein richtig cooles, großes Auto, da kannst du dich doch Monate im Voraus darauf freuen. Und ja, die Vorfreude ist mit Geduld in Verbindung. Geduld haben wir meistens nicht. Wir wollen das Geschenk immer vorher auspacken. Aber stell dir mal vor, du packst das Geschenk vorher aus, dann sitzt du an deinem Geburtstag da und kannst nichts mehr auspacken. Ist doch auch doof. Aber die Vorfreude ist so, so schön. Und ich meine, wir müssen uns ja nicht nur darauf fokussieren, dass wir bald im Himmel sind, weil dann laufen wir total blind mit Scheuklappen durch diese Welt und sehen gar nicht, was Gott eigentlich vorhat oder was Gott alles tut. Sondern wir müssen uns jetzt schon freuen an dem, was jetzt schon Gott tut. Und wie können wir uns freuen? Der allereinfachste Weg ist, das steht in Johannes 16, wir müssen jetzt da nicht reingehen, das ist der einfachste und wichtigste Vers, finde ich. Bittet ihn und er wird euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein, steht in diesem Vers. Der ist nicht nur bittet und ihm wird gegeben, sondern dann wird deine Freude vollkommen sein. Das heißt, der einfachste Weg, um Freude zu erlangen, ist doch einfach nur Gott zu bitten. Wir sind immer so kompliziert gestrickt und denken, wir müssen erstmal irgendwas erreichen oder irgendwas machen oder jetzt erstmal 3 Stunden beten, damit wir überhaupt ein bisschen Freude empfinden oder ein bisschen Gott empfangen. Manchmal ist es dran, so wie vorhin, wirklich durchzubrechen, ja. Aber in deinem Alltag musst du nicht jedes Mal dir 5 Stunden Zeit nehmen, bis du Gott empfängst und Gott spürst, sondern manchmal kannst du, eigentlich immer, kannst du Gott einfach nur um die Dinge bitten, die du brauchst. Ich meine, wenn ich zu Gott gehe, ich bitte ihn eigentlich um nichts, sondern ich danke ihm dafür. Irgendwann habe ich das mal beobachtet, dass ich so bete. Es hat sich so in mir manifestiert, dass ich nicht mehr sage, bitte mach das. Weil bitten ist für mich manchmal noch so ein bisschen mit Zweifeln verbunden. Weil wenn ich sage, bitte, kann ich bitte, kannst du bitte mir das geben, kann ich bitte das, dann ist es immer mit einer Eventualität verbunden, so vielleicht. Aber wenn ich doch weiß, dass Gott ein guter Vater ist und nur das Beste für mich hat, dann sage ich danke, dass du es mir jetzt gibst. Danke, dass du den perfekten Job für mich hast. Danke, dass du die perfekte Wohnung für mich hast. Danke, dass du das perfekte Auto für mich hast. Danke, dass du den perfekten Partner für mich hast. Ich habe gedankt und da ist er. Es ist so einfach. Und Gott macht es uns so einfach, aber wir sind so kompliziert. Wir müssen uns einfach nur hinsetzen und sagen, danke, dass du mir gibst. Danke, dass ich jetzt Freude empfange, dass ich jetzt Freude spüre, egal wie ich mich vorher gefühlt habe, egal wie es um mich rum aussieht. Der nächste Aspekt ist, dass die Freude eine Frucht des Geistes ist. Die ganzen Früchte des Geistes, die aufgezählt werden, da ist die Freude eine davon. Und wie können wir Frucht bringen? Wenn ihr euch an meine Predigt mit dem Weinstock oder mit dem neuen Wein und mit allen Predigten, die mit dem Weinstock verbunden sind, generell erinnert, dann wisst ihr, dass wir nur Frucht bringen können, wenn wir in ihm verbunden sind. Die Frucht oder die Früchte des Geistes sind generell ja Charaktereigenschaften von Jesus. Es beschreibt sein Wesen. Er ist pure Liebe, er ist pure Freude. All diese Früchte sind Jesus als sein Charakter. Das ist also ein Nebenprodukt unserer Errettung. Es klingt zwar so klein, aber es ist eigentlich automatisch da, diese Früchte, wenn wir sie bewässern, wenn wir sie empfangen. Und vor allem, wenn wir mehr so werden wollen wie Jesus. Aber diese Frucht können wir nie aus eigener Kraft empfangen. Diese Frucht können wir nie selber produzieren. Dann wird es so sein, dass du ein Kirschbaum bist und deine Wurzeln sind nicht stark genug, dein Stamm ist nicht stark genug, deine Äste sind nicht stark genug und deine Zweige auch nicht. Dann bricht die Frucht runter. Aber wenn wir in ihm verbunden sind, Johannes 15 ab Vers 4, Johannes 15 ab Vers 4, ich denke, ihr kennt die Verse. Bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, also auch viel Freude. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Was bedeutet es, in ihm verbunden sein? Es bedeutet, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Zeit mit ihm zu haben, seine Nähe zu genießen und vor allem, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der uns immer fehlt. Wir denken immer, das ist sowas Aktives, aber das Wichtigste, um in ihm verbunden zu sein, ist eigentlich, seine Gegenwart, seine Nähe und seine Anwesenheit überhaupt wahrzunehmen, denn er ist ja dauerhaft da. Es ist nicht wie im alten Bund, dass er kommt und geht. Aber das vergessen wir so oft. Wir vergessen so oft, dass er eigentlich dauerhaft da ist. Wir sind einfach nur blind. Wir haben die Scheuklappen auf und sehen gar nicht, dass er mit uns geht, dass er da ist. Aber wenn wir uns vergewissern, dass er doch immer da ist, dass er in unserer Nähe ist, dass er in unserem Herzen thront, dass er immer da ist, seine Gegenwart immer um uns ist, dann können wir voll leicht mit ihm verbunden sein. Wir müssen nur die Augen aufmachen, unsere geistigen Augen in unserem Herzen. Und in Vers 8 heißt es dann auch noch, dass wir dadurch den Vater verherrlichen, indem wir viel Frucht bringen. Das heißt, wenn wir viel Frucht bringen, Frucht, die aus ihm geboren ist, dann verherrlicht das Gott. Wenn wir hier vorne stehen, sollte es niemals uns verherrlichen, sondern immer Gott. Nicht ich bringe die Frucht, nicht ich rede zu euch, sondern Gott redet zu euch. Das Einzige, was ich mitbringe, ist, dass ich meinen Mund halte, was von mir kommt, und ich ihm allen Freiraum lasse. Und es geht mir ziemlich leicht, weil ich weiß, was ich nicht kann. Und das kann ich gut. Ich kann nämlich eigentlich nicht so gut vor Leuten reden und sämtliche Sachen machen. Aber wenn ich meine Schwächen mir bewusst bin, dann weiß ich, dass ich Gott brauche. Und je mehr ich Gott brauche, desto mehr kann er auch agieren und arbeiten. Und desto mehr kann er durch euch sprechen. Und dann verherrlicht es ihn. Und auch in deinem Leben, wenn du viel Frucht trägst. Mein ganzes Leben ist durchzogen von Tälern und Hügeln und Bergen. Viele sehen vielleicht nur die Erfolge in meinem Leben. Das Studium, die ganzen Prüfungen und alles. Und mein Auto, mein Partner, meine Wohnung, viele sehen vielleicht die Dinge. Aber das sind für mich einfach nur die Früchte dessen, dass ich ihm treu diene. Das ist einfach nur die Belohnung. Es war nie mein Ziel. Sondern es ist einfach nur aus dem Resultat, dass ich ihm diene. Aber die Täler, durch die bin ich gegangen. Vor jeder Prüfung, die ich bestanden habe, vor jeder Prüfung, die ich versemmelt habe, vor allen Phasen, ich habe euch immer teilhaben lassen, wie es mir ging. Es sind viele Täler da gewesen, viele Tränen und es war nie leicht. Aber wenn du dich hinstellst und sagst, ich vertraue dir, egal wie es aussieht, ich weiß, dass du es in der Hand hältst, dann kann er wirken. Interessant ist auch der Aspekt, dass in der Bibel, dass Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Also dieser Gegenpol, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote und wenn ihr meine Gebote haltet, dann liebt ihr mich. Beziehungsweise genauso wie Jesus. Und ein paar Verse weiter steht dann, dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also, wenn wir in der Liebe zu Gott die Gebote halten, weil wir ihn lieben, weil wir ihm gefallen wollen, weil wir wissen, was ihm wichtig ist, dann empfangen wir Freude. Weil wir es dann nicht machen, weil wir müssen, sondern weil wir es gerne tun. Und wenn wir das Richtige tun, ich finde, es gibt fast nichts Erfüllenderes, als zu wissen, Gott gibt dir einen Auftrag, mach jetzt das und das und du machst es, dann empfängst du so eine Freude, weil du gehorsam bist. Dann bist du wie so ein Hund, der sich freut, der das Richtige gemacht hat, der dann sein Leckerli bekommt. Das Leckerli ist die Freude. Weil du, wenn du gehorsam bist und wenn du die Gebote hältst und das Richtige machst, wird Gott dir Freude geben. Und er hat uns das alles gesagt, dass wir die Gebote halten, dass wir ihn lieben sollen, damit die Freude in uns vollkommen werden kann. Und es gibt doch nichts Schöneres, als zu wissen, okay, ich bin jetzt vor dieser Abzweigung und ich weiß, dieser holprige Weg ist die Wahrheit sagen und der weite, lockere, easy Weg ist Notlüge. Und es ist schwierig, diesen richtigen Weg zu wählen, ja. Aber wenn du ihn wählst, wirst du Freude empfangen, weil du weißt, es war richtig. Gehst du diesen anderen Weg, der easy scheint und der optisch gut aussieht, wird's dir schlecht gehen, weil du weißt, es war falsch. Dann wird dein Gewissen zu dir brodeln und sagen, puh, das war nicht richtig. Aber wählst du den richtigen Weg, der ja eigentlich steinig aussieht, wird's dir gut gehen. Komisch, oder? Schon wieder so ein Paradoxon, hä? Aber wenn wir Freude daran haben, das Richtige zu tun und die Gebote zu halten, dann werden wir so eine Freude empfangen, die tief geht, die richtig tief geht. Außerdem fordert uns die Bibel ständig auf, dass wir uns freuen sollen. Im Philipper und in den Psalmen und in verschiedenen Versen steht immer wieder, freut euch, was auch geschehen mag. Ich betone es noch einmal, freut euch im Herrn, freut euch, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst, steht in den Psalmen. Freu dich. Warum sagt er das so oft? Warum sagt Gott uns so oft, dass wir uns freuen sollen? Vielleicht, weil wir diesen kleinen Klaps brauchen, weil wir uns ständig daran erinnern sollen, dass wir uns freuen sollen. Wir sollen uns also generell freuen. Wir sollen uns aber auch freuen, wenn wir uns was wünschen, denn die Bibel sagt, wenn du etwas brauchst, geh zu Gott, bitte ihn und er wird es dir geben, sodass deine Freude vollkommen in ihm wird. Das heißt, wenn du dir was wünschst, wenn du was brauchst, wenn du ein Problem hast, geh zu Gott, bitte ihn und du wirst automatisch Freude empfangen, weil du es ja nicht mehr mit dir rumträgst, sondern weil du es ihm abgegeben hast. Wenn es dir schlecht geht, dann ist der einzige Schlüssel, den du brauchst, die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Stell dir vor, der Teufel kommt und beschmeißt dich mit allem möglichen Zeugs und er regt sich versucht nonstop dich aufzuregen, versucht nonstop dir irgendwas wegzunehmen, dir weh zu tun, in deinem Herzen, in deinem Körper, egal wie, er versucht nonstop dich zu attackieren und du stehst nur da und hast diese innere tiefe Freude am Herrn, weil es dir egal ist, was passiert, weil du deinen Fokus nicht verlierst. Was glaubt ihr, wie der sich aufregt? Und irgendwann kommt er an den Punkt und denkt sich, ich kann machen, was ich will. Die Melli lacht immer noch. Die Melli ist immer noch fröhlich. Die hat immer noch die Freude am Herrn. Was soll ich noch tun? Da irgendwann gibt er doch auf. Er muss aufgeben, weil er muss doch auch irgendwann checken, dass es aussichtslos ist. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. In Römer 12, Vers 12 steht, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Also wieder die Aufforderung, dass wir uns freuen sollen. Dann gehen wir noch in Sprüche 17, Vers 22. Hier steht, ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dort das Gebein aus. Ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Hier steht, dass Freude, die Freude am Herrn, Medizin ist. Was kann uns schneller heilen als die Freude am Herrn? Wenn wir in der Genesung zuschauen und denken, aua, 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 dann ist der Prozess lange und schmerzhaft. Wenn wir uns über jeden Fortschritt, über jeden Millimeter, den die Wunde näher zuwächst, uns freuen und denken, boah, habe ich eine krasse Wundheilung. Natürlich auf euer Herz bezogen. Boah, krass, wie schnell das heilt. Also, dann merkst du vielleicht auch, irgendwie ist es übernatürlich. Also, normale Wunden heilen nicht so schnell. Das ist schon viel schneller zugewachsen. Boah, krass, die Narbe, eigentlich müsste die Narbe doch viel heftiger sein. Dann wirst du nämlich plötzlich sehen, was Gott tut. Und dann hast du wieder Freude. Das heißt, ein fröhliches Herz ist der beste Weg für Genesung. Und alles, was in deinem Leben Schlimmes passiert, ist nur halb so schlimm, wenn du dich einfach nur am Gott freust. Wenn du versuchst, den Fokus nicht zu verlieren, wird alles, was um dich rum passiert, nicht so schlimm sein. Und das verspreche ich dir. Das kann ich dir aus Erfahrung versprechen. Wenn du dich am Herrn freust und dich auf ihn konzentrierst, und vorhin habe ich es gesagt, wenn du dich einfach nur dessen bewusst machst, hey, ich bin errettet. Danke, Jesus, dass ich, obwohl ich so bin, du mich trotzdem liebst. Obwohl du mich kennst, liebst du mich trotzdem. Und obwohl du wusstest, was ich noch in Zukunft alles falsch mache, bist du trotzdem für mich ans Kreuz. Diese Freude wird deinen Fokus wo ganz anders hinsetzen als auf das Problem. Nicht ohne Grund sagt man so aus Spaß, oh, du hast das Knie gestoßen, soll ich dich noch an deine Schulter kneifen, damit es ablenkt, damit du es nicht merkst? Ablenkung ist das Beste, die beste Medizin. Und wie kann man sich leichter von den Problemen ablenken, als wenn man sich einfach nur an Gott freut, am Herrn freut? Und wir haben so viel Gründe, uns zu freuen. Auch in der Bergpredigt, da zählt Jesus so viele Dinge auf. Glücklich sind die geistlich Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die, die reinen Herzens sind, die Verfolgten, alle, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Er zählt ganz viele Personengruppen auf. Die sollen glücklich sein, die sollen sich freuen und die sind gesegnet. Und er sagt auch gleichzeitig immer ein Versprechen dazu. Mach das und das und du wirst bla bla bla. Schaut euch die Bergpredigt an, die steht in Matthäus 5. Schaut sie euch an und achtet darauf, wie die Formulierungen sind. Glücklich sind diejenigen, die und bla bla bla. Also es sind immer Versprechen dabei. Und ganz zum Schluss steht, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn alles, was du hier auflistest und dir bewusst bist, so okay, ich bin traurig, ich fühle mich gerade nicht gut, aber Gott ist größer. Dann wird dein Lohn im Himmel groß sein. Glücklich sind die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die, die mit anderen mitfühlen, die Empathie empfinden, die füreinander einstehen und füreinander beten, die in die Fürbitte gehen, weil sie sehen, jemand braucht gerade Gebet, jemand braucht Liebe, jemand braucht eine Umarmung, jemand braucht ein Gespräch. Es gibt so viele Dinge, die hier aufgezählt sind und Gott wird das alles belohnen. Und automatisch ist die Frucht, dass wir uns freuen, dass wir jubeln und dass unser Lohn im Himmel groß ist. Außerdem sollen wir uns füreinander freuen. In Römer 12, Vers 15 steht, Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wir sollen also Empathie empfinden, wir sollen Mitgefühl haben, wir sollen Liebe füreinander haben. Wir sollen nicht sagen, warum hat die so ein krasses Auto, so ein teures Auto und ich nur so einen alten Schinken. Manchmal ging mir das damals so, ja, als ich noch den alten Schinken fuhr, ja, gebe ich zu. Ich dachte mir, Mensch, die ganzen Azubi-Kollegen, die haben alle die dicksten Karren und ich fahre nur so einen kleinen Lupo, der gerade mal 60 PS hat und mit 4 Personen kaum den Berg hochkommt. Ja, manchmal, bin ich ehrlich, habe ich mir gedacht, warum haben die das und ich nicht? Und dann musste ich meinen Fokus neu richten und wusste, okay, erstens, ich bin nicht in einer reichen Familie geboren worden und das ist verdammt gut so, weil ich jetzt ein gesundes Verhältnis zu Geld habe, dankbar bin und gerne gebe. Das würde jemand, der als reicher Junge geboren wurde, vielleicht nicht so leicht lernen, weil er für ihn Geld nichts wert ist. Aber ich weiß, dass man mit Geld viel bewirken kann, vor allem anderen viel Gutes tun kann. Und es ist gut so, dass wir nicht mit Millionen auf dem Konto groß geworden sind. Das ist gut so. Also weiß ich viel mehr zu schätzen, was ich im Moment habe. Ich bin so dankbar dafür. Aber damals habe ich meinen Fokus neu gerichtet und wusste, Vanessa, du hast vor zu studieren. Und es ist total unvernünftig, dir jetzt für 20.000 einen Kredit zu nehmen und irgendein cooles Auto, nur damit du auch cool bist, zu holen. Und dann im Studium ackerst du dir noch mehr ab. Und leidest dann, das macht keinen Sinn. Ich habe also meinen Fokus auf mein Ziel gesetzt und wusste, nee, es lohnt sich. Und jetzt fahre ich so ein tolles Auto. Ja, es ist kein teures Auto, aber ich habe so viel Luxus in diesem Auto. Ich bin jeden Tag so dankbar, wenn ich einsteige. Jeden Tag steige ich ein und denke mir, danke Gott. Und danke Gott, dass ich durch einen dämlichen Unfall die Gelegenheit habe, was ja so blöd aussah, jetzt dieses Auto zu fahren, sonst hätte ich das niemals geholt. Ich bin so dankbar jeden Tag, wenn ich in dieses Auto stehe. Wenn ich Gas gebe und denke mir, danke Gott, ich weiß gar nicht, ich kann meine Dankbarkeit gar nicht in Worte fassen, jeden Tag, wenn ich in dieses Auto einsteige. Und ich glaube, auch nur so hat man diese Dinge verdient, weil sonst kann es so schnell zu einer Götze werden, vor allem Autos oder generell Reichtum. Das wird so schnell zu einer Götze, dass du deinen Fokus falsch setzt und denkst, boah, ich bin der Checker. Dann guckst du rum, ob jeder guckt und oder auch deine Uhr, so seht ihr die alles, eine Rolex. Hier geht's lang. Nee, das ist nicht gesund. Das heißt, du kriegst diese Dinge auch erst, wenn dein Herz gesund ist und dein Herz dankbar ist. Und das ist gut so. Das ist Gottes Art, uns zu erziehen. Weil wir würden ganz schön auf die Schnauze fallen, wenn wir alles Mögliche jetzt schon hätten, was wir uns wünschen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wir sollen uns also freuen, wenn es dem anderen gut geht. Freu dich! Meine Cousine hat mir vor ein paar Wochen erzählt, dass sie von ihrer Schwägerin einfach ein Auto geschenkt bekommen hat. Die nach Amerika ausgewandert ist, die Zwillinge bekommen hat. Sie hat mir erzählt, hey, und dann hat die uns das Auto die ganze Zeit geliehen und plötzlich sagt sie, sie schenkt's uns. Und ich habe mich so für sie gefreut. Sie hat geweint, ich habe geweint. Ich habe, glaube ich, länger geweint als sie, weil ich so berührt war, weil ich mich so für sie gefreut habe und dachte, das gibt's ja wohl nicht. Und krass, ich freue mich so für dich. Und ich wünsche mir, dass ich noch öfters mich so für andere freue. Weil diese Freude, ich bin den ganzen Tag fröhlich durch die Gegend, weil ich mir dachte, krass, Gott segnet meine Cousine. Und sie geht mit dem Herrn, das war für mich auch ein Geschenk, weil sie nie immer so dabei war. Und jetzt geht sie so mit dem Herrn und hat so viel Zeugnisse, die sie ständig erzählt, was Gott alles in ihrem Leben tut. Und ich freue mich so für sie. Und plötzlich habe ich auch Freude. Das heißt, auch das ist so ein leichter Schritt, Freude zu empfinden, wenn du dich für andere freust. Freu dich, dass es deinen Geschwistern gut geht. Freu dich, dass sie gesund sind. Freu dich, dass du sie hast. Es ist so ein Segen, hier zu sein. Stell dir vor, du müsstest ganz allein in irgendeinem Land sein, wo der Glaube nicht erlaubt ist. Stell dir vor, du müsstest ganz allein diesen Weg gehen. Aber nein, du hast hier diese Geschwister neben dir sitzen, die für dich da sind, die mit dir beten, die dich lieb haben, die dich akzeptieren, wie du bist. Es ist so ein Geschenk, in dieser Einheit, in diesem Leib sein zu dürfen. Und wenn du dich für die anderen freust, hast du automatisch Freude. Eigentlich macht's Gott uns leicht. Aber der Teufel weiß, wie er unseren Fokus verwischen kann. Er weiß, wie er uns die Schlieren in die Augen setzen kann. Und was ich am Anfang angesprochen habe, ist, dass die Freude der einfachste Weg für die Evangelisation ist. Liebe und Freude steckt an. Und du hast gerade aktuell so leicht wie nie, anders zu sein, aufzufallen, Licht zu sein. Gerade jetzt haben wir den Fels in der Brandung. Wir sind diejenigen, die gerade stehen und trotzdem fröhlich sind und fröhlich sein können, weil wir die Freude am Herrn haben, weil wir wissen, hey, egal wie lang dieser Quatsch noch geht, mein Gott ist größer. Und egal, was für ein Quatsch da kommt, ob ein Chip kommt, ob das kommt, ob das kommt, ob das kommt, ist mir wurscht. Gott ist größer. Gott ist größer. Und das ist alles, was ich brauche. Und wenn ich meinen Job verliere und wenn ich das verliere, ist mir alles egal. Teufel, du kannst mir alles nehmen, ist mir doch wurscht. Die Freude am Herrn kannst du mir niemals rauben. Das ist mein größtes, kostbarstes Gut. Das ist mein Schatz, den mir keiner nehmen kann. Und wenn du fröhlich durch den Alltag gehst, fällst du doch gerade noch viel mehr auf, als wenn es allen anderen auch gut geht. Die denken dann, hoch, die ist einfach ein positiver Mensch. Ja, die ist jeden Tag gut drauf. Die hat Glück mit ihren Hormonen. Die ist nie von ihren Hormonen gedrängt. Ach, die ist halt einfach so. Nee, eben nicht. Jede Frau hat ihre Hormone und hat Phasen, wo es ihr nicht so gut geht und sie sich selbst nicht versteht. Ja, Männer vielleicht auch, nur redet darüber nie jemand. Männer haben schließlich auch Hormone, wenn ihr in Biologie aufgepasst habt. Und auch euch geht's nicht immer gut. Aber wenn ihr gerade in dieser Zeit Freude empfindet und Fröhlichkeit und Liebe ausstrahlt, es fängt schon in so kleinen Situationen an, wo ihr im Supermarkt gleichzeitig in irgendwas hinfasst und ihr euch aus Versehen berührt. Und du sagst, hey, gar kein Problem, gar nicht schlimm, ich habe eh keine Angst. Wie, du hast keine Angst? Und dann schon ist das Gespräch im Laufen. Weil ich weiß, mein Gott ist größer, weil ich weiß, dass mir nichts passieren kann. Mir kann nichts schaden und selbst wenn, dann wird Gott mich da durchtragen. Allein diese Gewissheit, die du dann ausstrahlen kannst, wird Licht sein, wird die Menschen anstecken. Oder wenn du dir denkst, ich bin jetzt im Supermarkt, ich lasse einfach jemanden vor. Das ist so das Einfachste. Ich habe immer einen riesen Einkaufswagen voll und ich denke mir jedes Mal, ich lasse immer jemanden vor, der weniger hat, damit ich mich nicht so hetzen muss. Ist vielleicht auch ein bisschen Eigennutz, ja. Aber die Leute freuen sich jedes Mal und du kannst immer irgendwie Licht sein. Oder wenn im Supermarkt jemand Hilfe braucht, hilf ihm doch. Und wenn Gott dir in dem Moment sagt, hey, guck mal, der da, der findet gerade was nicht, helf dem Opi doch, dann mach's doch. Und du wirst die Freude empfangen, die von der ich vorhin gesprochen habe, weil du weißt, es war das Richtige. Dann freust du dich daran. Und es gibt nichts Besseres, als Momente zu haben, in denen du von Gott geführt etwas tust und es was bringt. Das ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Wenn du weißt, Gott sagt dir gerade, mach das und das und du gehst hin und es lohnt sich und es zeigt sich, dass du dadurch was bewirken konntest, egal in welcher Form, dann wirst du hinterher so eine krasse Freude in dir spüren und du wirst Gott danken für diese Gelegenheit, für diese Möglichkeit und du wirst so einen inneren Frieden haben, dass dir dann auch alles andere egal ist, was du gerade getan hast. Ob du jemanden irgendwo hinfährst, weil die Mädels im Nagelstudio den letzten Bus verpasst haben und du Wildfremde einfach mal eine Ortschaft weiterfährst. Die Freude und die Dankbarkeit, die sie dir geben, ist es wert. Als ich das gemacht habe, nach Hause gefahren bin, habe ich mir gedacht, krass, danke Gott für diese Möglichkeit. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt Sprit verfahren habe oder Zeit verloren habe. Es war mir völlig egal, sondern ich wusste, ich konnte ins Reich Gottes investieren. Was das bringt, und ich habe klar jetzt nicht ein Übergabegebet gesprochen, ja, aber ich habe gedient. Und ich hatte diese Möglichkeit. Und dann wird vielleicht jemand anderes ernten. Oder manchmal ist es einfach nur das Dienen an sich. Und es bewirkt so, so viel. Und deine Taten sprechen mehr als Worte. Wenn du zu jemandem hingehst und sagst, du brauchst Gott, dann bringt es nicht so viel, wenn du einfach nur Liebe und Freude ausstrahlst, die Person ansteckst, für sie da bist oder deine Taten einfach sprechen lässt, ihnen dienst und Dinge tust, die keiner in der Welt tut. Der letzte Punkt, den ich habe, ist Paulus im Philipperbrief. Es ist so bemerkenswert, was Paulus hier alles schreibt, wie Paulus drauf war, wie Paulus denkt, wie Paulus, ja, was er für einen Fokus hatte, ist unglaublich. Ihr müsst euch echt mal den Philipperbrief anschauen. Das sind nur 4 Kapitel, die lesen sich recht schnell, vor allem, weil sie so interessant sind. Er redet von Freude im Leid, Freude im Dienst, Freude im Glauben und Freude am Geben. Also verschiedene Bereiche, wo wir Freude empfangen und Freude empfinden sollten. Ich fasse das Ganze mal zusammen. In dem Philipperbrief redet er zum Beispiel darüber, er fängt damit an, dass er über seine Geschwister spricht. Er redet darüber, dass er in Fürbitte Freude empfindet, wenn er vor Gott tritt und für seine Geschwister betet. Also er freut sich an dieser Gemeinde, er freut sich an diesen Menschen und sagt, hey, jedes Mal, wenn ich zu Gott gehe und für euch danke, für euch bitte, freue ich mich. Also, er hat ein Dankgebet mit einem frohen Herzen für seine Geschwister. Auch hier sehen wir wieder diese Empathie, die er für die anderen empfindet. Er freut sich an den Erfolgen der anderen. Er freut sich an den Früchten dieser Gemeinde. Er freut sich einfach an den Menschen, speziell als Person. Er freut sich. Die Freude ist, ständig wird die erwähnt im Philipperbrief. Es zeigt sich aber auch, dass er einen ganz anderen Fokus auf Dinge hat. Und dass alles seinen Sinn hat. Denn er schreibt aus dem Gefängnis und er sagt, es ist gut, dass ich hier bin, weil jetzt kennt jeder den Grund, warum ich hier bin. Es ist so, so verrückt, diese Vorstellung, dass er sagt, hey, also mal angenommen, du gehst unterwegs evangelisieren und dann wirst du verhaftet, weil du das da nicht durftest und dann kommst du ins Gefängnis. Da denkst du dir, oh nein, alles schief gelaufen und du denkst, es ist schlecht, so wie es ist. Und du denkst dir, puh, jetzt hat der Teufel verhindert, dass ich die Botschaft verbreite. Aber Paulus geht einen Schritt weiter, er geht, glaube ich, 10 Schritte weiter und sagt, es ist gut, dass ich hier im Gefängnis bin, weil ich weiß ja, die Menschen sind Drahtstanden und es spricht sich rum, hey, dieser Paulus sitzt im Knast und weißt du warum? Weil er von Jesus erzählt hat. Er hat sich also gedacht und er wusste von Gott, denn er hat diesen Fokus wo ganz anders gehabt, er wusste von Gott, dieses Lauffeuer geht sogar noch schneller, wenn er im Knast ist. Verrückt, oder? Er wusste, dass es nicht schief gelaufen ist oder dass er sein Ziel fehlgeschlagen ist oder so, sondern er wusste, wenn ich ins Gefängnis komme, ist es sogar gut so. Ich weiß nicht, ob das sein Ziel war und er sagte, puh, wenn ich ins Gefängnis komme, das ist mein Win-Win. Nee, ich glaube eher nicht. Aber er wusste, auch wenn es jetzt gerade so und so aussieht, kann Gott aus Asche Gold machen. Er wusste, dass dies Früchte trägt, obwohl es im Moment nicht sichtbar ist. Er kriegt davon ja auch nichts mit, aber er wusste, dass es sich so schnell rumspricht, dass er im Gefängnis ist. Und der Grund, warum er im Gefängnis ist, ist automatisch das Evangelium verbreitet. Ob die Leute das jetzt mit positiver Intention rumerzählen oder mit negativer, war ihm egal. Wenn die Leute vielleicht gesagt haben, boah, dieser verrückte Paulus ist im Gefängnis, weil er von Jesus erzählt und die auch noch den Vogel zeigen, es war Paulus egal, denn er wusste, die Person, die das hört, kann selber entscheiden, ob sie sich denkt, krass, wie mutig dieser Paulus ist, da muss doch was dran sein. Er hatte seinen Fokus wo ganz anders. Er hatte so diese Freude an der Verbreitung der Botschaft, dass es ihm egal war, welche Beweggründe die Menschen hatten. Er wusste auch zu diesem Zeitpunkt, dass es Menschen gibt, die evangelisieren, aber mit der falschen Intention. Und er wusste, dass Gott trotzdem dadurch dienen kann. Er hat sich also nicht darüber aufgeregt und hat gesagt, nur ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ihr macht es falsch, sondern er wusste, dass auch die falschen Intentionen hatten, Gott trotzdem nutzen kann. Dass Gott trotzdem zu den Menschen wirken kann und sprechen kann. Wenn auch mit den falschen Beweggründen. Soll nicht heißen, dass jetzt jeder mit falscher Botschaft rausrennen soll. Nein, sondern er hat die positiven Dinge an den Dingen gesehen. Und es ist so krass einfach. Außerdem schreibt er, auch im ersten Philipper noch, über seine Herzenshaltung und was er über Leben und Tod denkt. Es ist einfach so krass und es steht in Philipper 1 ab Vers 21. Das lese ich aus der Neues Leben Übersetzung. Ich weiß nicht, ob ihr mitlesen wollt oder ob ich es einfach vorlese. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Also ich denke, es ist so eine Mischung aus realistischer Herzenshaltung und Traurigkeit, weil er im Gefängnis ist. Ich meine, das ist kein schöner Ort, es ist kein Luxushotel, es ist ein furchtbarer, schmerzhafter Ort. Es stinkt, es ist kalt, es ist furchtbar dort. Vielleicht ist so ein Stück weit seine Herzenshaltung, dass er sich denkt, boah, ich will lieber sterben, als dass ich hier sitze. Aber vielmehr, glaube ich, ist es seine Haltung, dass er weiß, wie krass ist es bei Gott und wie viel besser ist es bei Gott. Er schreibt, aufgepasst, doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Ich glaube nicht, dass er Suizidgedanken hat oder depressiv war und deswegen keinen Bock mehr aufs Leben hatte und lieber gehen wollte, sondern er wusste und er hat so viel von diesem Endziel verstanden, von dem ich vorhin erzählt hatte. Er hat so viel von diesem Endziel verstanden und diese Freude, die damit verbunden ist, dass er dort lieber wäre als auf der Welt. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben. Zum Glück hat er sich dafür entschieden. Damit ihr im Glauben wächst und erlebt, welche Freude der Glauben bringen kann. Auch hier schreibt er im Gefängnis wohlgemerkt von der Freude am Glauben. Wie verrückt. Wenn es dir gut geht, fällt es dir leichter, anderen Menschen gute Worte zuzusprechen und sagen, hey, es wird wieder, ist doch alles gut und Gott ist gut und easy peasy. Aber wenn du selber am Boden bist und selber gerade zu kämpfen hast, dann fällt es dir manchmal schwerer, außer der Heilige Geist erfüllt deinen Mund. Und das ist gigantisch. Hatte ich auch schon oft, dass ich für Menschen da war, wo es mir selber schlecht ging. Und ich mir denke so, haha, du bist ja witzig, du hast leicht reden. So easy peasy ist es gerade gar nicht. Aber Gott dient durch dich und dient den Menschen mit diesen Worten. Aber er schreibt es einfach vom Gefängnis aus. Und er hat auch wieder diesen Fokus, dass der Glauben so eine Freude mit sich bringen kann. Und ihm war es wichtiger, dass die Menschen Früchte tragen, dass die Menschen durch seine Botschaft, die Gott durch ihn spricht, verändert werden. Das war ihm wichtiger als seine eigenen Wünsche. Und ich glaube, im Gefängnis sich zu wünschen, woanders zu sein, ist mehr als legitim, ist mehr als verständlich. Aber er hatte seinen Fokus auf dem Plan, den Gott hat. Er hat sich nicht darüber geärgert, nicht eine Sekunde. Und wir lesen ja auch, dass er ständig im Gefängnis war, dass er dort Lobpreis macht, sodass Gefängnistüren einstürzen, Also, was er für eine Haltung hatte, war gigantisch. Er hatte diese Haltung vor allem, weil er sich seiner Sünden in der Vergangenheit bewusst war. Er hat in anderen Versen beispielsweise gesagt, er wünscht sich, dass Gott ihn täglich quält und ihm Schmerzen bereitet, dass er sich immer stets bewusst wird, dass er allein durch die Gnade Gottes an dem Punkt ist, wo er ist. Ich würde mir keine Schmerzen freiwillig wünschen. Aber er wollte, dass er niemals den Fokus verliert, dass er niemals stolz wird, dass er sich immer dessen bewusst ist, was er alles für Humbug getrieben hat, bevor Jesus ihn vom Ross gekickt hat. Er wusste, krass, hey, was Gott mit mir vorhat, wenn er höchstpersönlich mich mit einem Karate-Kick vom Pferd reißt. Er wusste, dass das viel, viel wichtiger ist. Und er wusste immer und immer wieder, ich habe so viele Christen verfolgt und umgebracht. Ich habe so viel Sünde begangen und trotzdem macht Gott mit mir Pläne. Dessen war er sich immer bewusst. Also manchmal ist es gut, wenn wir uns unsere Fehler vor Augen führen. Wir dürfen nur nie in die Verdammnis rutschen. Wir dürfen uns nie Schuldgefühle geben lassen vom Teufel und sagen, du bist ein Versager und wärst doch nur anders gelaufen. Nein, du musst stolz sein auf deine Schwächen, genauso wie Paulus, und sagen, danke, dass ich trotz meiner Schwächen, trotz meiner Fehler errettet bin. Danke, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst. Und dass du trotz meiner Fehler immer noch mit mir arbeiten kannst. Das ist für mich persönlich mein größtes Geschenk. Obwohl ich abgerutscht bin in meiner Jugend und Dinge gemacht habe, auf die ich nicht stolz bin, hat Gott immer noch Pläne mit mir. Er kann mich immer noch gebrauchen und hier hinstellen. Vielleicht auch ein Stück weit deswegen, weil ich weiß, ich allein hab's nie erreicht. Ich hab versagt als Mensch. Und diesen Fokus hatte Paulus stets. Und er wusste, dass es bei Jesus so viel besser ist als sonst wo. Und trotzdem hat er den Weg ins Gefängnis gewählt, ähnlich wie Jesus. Jesus hat es so schön im Himmel und trotzdem hat er den Weg ans Kreuz gewählt, weil er den Fokus vor Augen hatte, die Freude, die danach kommt, nach dem Kreuz. Dann weiter in Kapitel 2 lesen wir, dass Paulus sich wieder schon für die Gemeinde freut. Er freut sich, wenn die Geschwister sich ermutigen, wenn sie sich trösten, wenn sie in Liebe im Heiligen Geist verbunden sind. Und er sagt, wenn ihr auch noch mit Barmherzigkeit und Mitgefühl einander dient, dann ist meine Freude vollkommen. Er freut sich darüber, wenn die Gemeinde das Richtige tut und die Gemeinde füreinander einsteht und sich liebt. Und das ist einfach so gigantisch, wo er sich freut, worüber er sich freut und was sein Fokus auch war. Er sagt, gute Gemeinschaft, einander zu lieben und Zusammenhalt von ganzem Herzen ist so, so wichtig. Außerdem sagt er, selbst wenn sein Leben geopfert würde für den Dienst, also selbst wenn er als Märtyrer sterben würde, wäre das okay. Ich glaube, wir lieben unser Leben noch viel zu sehr, als dass wir sagen können, okay Gott, wenn ich morgen die Gelegenheit habe zu sterben, nur damit dein Wille geschieht und nur damit dein Wort verbreitet wird, hier bin ich. Dafür sind wir viel zu gern am Leben, was ja gut ist, weil es uns gut geht. Also haben wir ja doch Gründe, dankbar zu sein. Oder ist einer von euch da, der sagt, ich will jetzt sterben sofort? Also glaube ich nicht, weil wir wissen, dass Gott noch so viel Pläne mit uns hat und wir noch so viel bewirken können, wenn wir aufstehen und so viel Früchte tragen können, so viel Menschen bewirken oder mitziehen können. Die Menschen, die sich bekehren aufgrund dessen, dass du treu warst und dass du gedient hast, mit denen wirst du Arm in Arm ins Ziel laufen. Das ist das, was du mit in den Himmel nimmst. Kein Reichtum, nichts, alles können die Motten fressen. Alles, was du hier sammelst, bringt dir im Himmel nichts. Außer die Schätze, die du im Himmel sammelst, wenn du ihm dienst. Aber er sagt, selbst wenn mein Leben geopfert wird für den Dienst, dann freue ich mich und bin dankbar. Was ist mit dem Paulus? Außerdem schreibt er ein paar Versen später, sein Freund, der Epaphroditus, komplizierter Name, der hat so Schmerzen gehabt, der ist eigentlich mit ihm unterwegs gewesen in den Gemeinden und hat auch Missionsreisen mitgemacht, aber der hat so krasse Schmerzen gehabt, dass er nicht mit konnte. Und er sagt, ich freue mich, ich bin dankbar, dass Gott mir diese Schmerzen erspart hat. Es war keine Schadensfreude oder kein, ach, zum Glück hat nur der Rainer die Schmerzen und nicht ich. Ha, nein, so hat er nicht gedacht, sondern er wusste, boah, der arme Kumpel Rainer, der hat gerade voll die Schmerzen, aber gleichzeitig ist er dankbar, dass er das nicht bekommen hat. Was ist das für eine Herzenshaltung? Also finde ich ganz krass. Er sagt, was auch geschehen mag, wieder in Kapitel 3, freut euch. Was auch geschehen mag, freut euch. Und wo sitzt er im Gefängnis? Er hatte das Ziel vor Augen, er hatte den Fokus vor Augen, den Siegespreis. Er hatte Grund zur Freude, auch wenn wir den optisch nicht sehen können. In Kapitel 4, also Philipper 4, Vers 4, Philipper 4, Vers 4 und dann den Anfang von Vers 5 noch, sagt er schon wieder, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen soll eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Freut euch im Herrn. Freut euch zu jeder Zeit. Freut euch, egal was passiert. Und die Menschen sollen sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Ja, wir fühlen uns nicht immer nach Freude. Und es ist auch okay so. Und es gibt auch manchmal Phasen, wo es uns vielleicht nicht so gut geht und Tränen fließen. Tränen sind auch immer gut, weil die waschen alles weg. Manchmal ist es so gut, Tränen rauszulassen. Wenn es im Alltag so richtig stressig wird und du dich dann irgendwann mal hinsetzt und denkst, boah, ich kann nimmer. Und du lässt den tränenfreien Lauf, auch als Mann, das ist völlig okay zu weinen, dann wirst du merken, dass es wie ein Stein vom Herzen fällt, weil du es einfach rauslässt. Weinen ist manchmal so gut. Und je länger du das vor dir herschiebst und anstaust, desto krasser ist es, desto schwerer ist es in dem Moment. Einfach mal rauslassen. Und ja, es ist okay, wenn wir uns so fühlen. Aber wir können unseren Fokus wieder neu setzen. Wir können unseren Fokus wieder auf die Dankbarkeit setzen. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und ich glaube auch ein Stück weit, wenn wir uns mit unseren schlechten Problemen und mit allem, was um uns herum passiert, beschäftigen, dann sind wir undankbar. Weil wir doch eigentlich Grund zur Freude haben. Wenn du jemandem etwas schenkst und du freust dich voll darauf, ihm das zu übergeben, weil du weißt, das hat er sich von ganzem Herzen gewünscht. Und er nimmt es so und denkt sich, pff, ja okay, stell's hin, packt es nicht mal richtig aus. Und du denkst so, hä? Ich habe mich doch darauf gefreut, dass du dich freust. Und manchmal ist, glaube ich, Gott so, dass er da steht und sagt, hey, ich habe mich doch darauf gefreut, dass du dich jetzt freust. Ich habe so viel gegeben, damit du dich jetzt freuen kannst. Ich habe so viel gegeben, dass es dir jetzt gut gehen kann. Freu dich doch. Ich habe doch alles getan. Ich habe alles getan, was ich konnte, aus purer Liebe zu dir. Ich habe alles gegeben. Ich hab's vollbracht. Beschäftig dich nimmer länger mit deinen Problemen, mit deinen Sorgen, mit deinen Krankheiten, mit allem, was so schlecht ist in deinem Leben. Die Dinge sind da, ja. Manchmal sind es nur Lügen, manchmal sind die Dinge, die Umstände aber da. Und die kotzen uns an, ja. Aber wenn du Lobpreis machst, wenn du aufstehst, dann machst du Gott größer als dein Problem. Und plötzlich ist es so wischiwaschi. Dann ist es, wenn du dir denkst, deine Probleme sind so groß wie der Mount Everest, dann denkst du, puh, du stehst vorne dran, denkst dir, alter Falter, der ist ganz schön groß, der Berg. Dann stehst du unten und guckst so hoch und denkst dir, puh, so hoch ist die Spitze. Ich kann sie nicht mal richtig sehen, ich brauche ein Fernglas. So stehen wir vor unseren Problemen, ja. Aber Gott hat doch die Adlerperspektive. Gott sitzt da im Flugzeug, tillimilli, und denkt sich, hey, ich hab's doch schon vollbracht. Ich hab dir doch schon den Pilotenschein gegeben, ich hab dir doch das Flugzeug schon hingestellt. Komm doch mit mir hier hoch, guck über den Wolken, weil hier über den Wolken, weißt du was, da scheint die Sonne. Bei dir tobt der Sturm, weil du unter den Wolken bist. Aber komm mit mir über die Wolken, hier scheint die Sonne. Die scheint immer. Die scheint immer. Genauso wie meine Liebe zu dir immer erleuchtet. Ob du sie sehen kannst, liegt bei dir. Ja, die Umstände sind da und sie sind manchmal furchtbar. Aber wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Steig in dieses Flugzeug im Geist. Du weißt, wie das Teil angeht. Du weißt, wie du den Motor startest. Du weißt, was du alles einstellen musst. Du brauchst noch nicht mal einen Fallschirm, weil du weißt, es kann nichts schiefgehen, wenn du in dieses Flugzeug einsteigst. Du kannst dir überlegen, ob du eine kleine Propellermaschine nimmst, wo du und dein Partner reinpassen, oder ob du vielleicht einen Jumbojet nimmst und ganz viele Menschen mit ins Ziel bringst. Das ist deine Entscheidung. Aber du hast den Pilotenschein, du hast das Flugzeug da stehen, du hast einen ganzen Fuhrpark mit Flugzeugen, die Gott dir gegeben hat. Steig ein und flieg über die Wolken, über deine Probleme, sieh den Berg von oben und du denkst dir so, Mount Everest, du bist gar nicht der höchste Berg. Du bist so mickrig und weißt du was, die Sintflut war sogar höher als du. Pff, dann weißt du, Gott ist größer als dein Problem. Der Fokus ist so wichtig. Wenn du im Labyrinth umherirrst, dann läufst du von Wand zu Wand und denkst dir von Sackgasse zu Sackgasse. So sind deine Probleme manchmal. Vor allem deine Gedanken und deine Gefühle sind so verworren wie ein Labyrinth. Und wenn du da erstmal drin bist, dann denkst du, es gibt keinen Ausweg. Dann bist du 5-mal in die gleichen Richtungen gelaufen, denkst du, da war ich doch schon. Und es funktioniert nicht. Wenn du dich aber auf die Adlerperspektive setzt, dann siehst du das Labyrinth von oben, dann sagt dir Gott, guck mal, da warst du noch nicht. Da ist die Freude, die Dankbarkeit, geh da lang. Und dann wirst du plötzlich durch dieses Labyrinth kommen und weißt, krass, Gott war die ganze Zeit da. Und ich muss nur den Fokus verändern, die Perspektive verändern. Ich brauche die Breitwinkelkamera und nicht kleiner Fokus hier. Mit Dankbarkeit können wir Freude empfangen. Im Himmel wird unsere Hauptaufgabe die Freude sein. Unsere automatische Reaktion wird Freude sein. Wir können für die Freude einfach bitten. Wenn es dir schlecht geht, geh einfach in den Geist und sag, Herr, ich fühle mich gerade nicht so, aber ich möchte Freude empfangen. Und ich sag dir, mit Lobpreis geht es richtig gut. Eigentlich müssen wir mal so eine Playlist erstellen mit lauter coolen, fröhlichen Liedern. Die am Anfang kommen, die wir am Anfang singen. Die fetzigen, die dich einfach nur dazu verleiten, zu tanzen und fröhlich zu sein, so wie alles tanzt. Hör diese Lieder an, mach die Musik an und du wirst sehen, der Schalter wird umgelegt. Manchmal die Hälfte des Lieds dauert's, manchmal fängt's schon in der ersten Strophe an. Manchmal schon die ersten Takte und du spürst du-du-du-du-du und dann willst du mittanzen und mitsingen und dann geht's dir plötzlich gut und denkst dir, was war das Problem? So geht's mir ständig. Ständig, wenn ich in Selbstmitleid versinke und heulend da sitze oder mich schlecht fühle, da mache ich Lobpreis an und das ist Überwindung. Manchmal sagt der Teufel, ach nö, du, jetzt keine Lust und ich weiß doch gar nicht, welche Lieder und ich weiß doch gar nicht, wie und YouTube und Spotify ist so weit weg und nö und du kannst doch gar nicht singen, du kannst doch gar nicht tanzen. Der Teufel hat 100 Gründe, die er kommt. Aber kick ihn einfach weg, mach den Schalter an, mach die Musik an oder wenn du ein Instrument spielst, spiel selber, mach selber Musik. Manchmal brauchst du noch nicht mal Instrumente. Sing einfach für den Herrn und du wirst in diesen Liedern proklamieren, dass Gott gut ist und dass Gott größer als seine Probleme sind. Und dir wird's wieder gut gehen. So leicht kannst du deine Seele unter deine Füße bringen. Und dann ist sie eine richtig gute Dienerin. Sie ist eine furchtbare Herrin, aber eine super Dienerin. Weil die Seele dann so schupp, schupp, schupp den ganzen Tag weiterhin so bleibt. Du gibst dir einen Portritt und die ist den ganzen Tag. Und dann hast du den ganzen Tag gute Laune und denkst so, was genau habe ich heute geraucht? Weil du nicht weißt, woher kommt diese Fröhlichkeit. Ich habe zwar noch nie geraucht, ich habe auch noch nie irgendwelche Drogen genommen, aber ich stelle es mir so vor, dass hier Gerüchte entstehen. Aber du wirst plötzlich so eine innerliche Freude und Fröhlichkeit empfangen. Und wenn du so in den Supermarkt gehst, du, und die Leute gucken dich vielleicht so an, manche werden vielleicht denken, die hat einen Spaten, aber andere werden denken, sag mal, wie kannst du in der jetzigen Zeit so fröhlich sein? Alle um mich rum sind depressiv, traurig und aggro. Und du bist fröhlich. Und schon wieder hast du so leicht, Licht zu sein. Du kannst Freude empfangen, indem du in ihm verbunden bleibst. Indem du im Weinstock verbunden bleibst. Dann wird die Frucht kommen. Wenn du selber versuchst, Freude zu produzieren oder jetzt sagst, jetzt bin ich fröhlich, jetzt bin ich froh, dann hält es genau 2 Minuten und dann kommt irgendein Umstand und du denkst dir, pfuh, doch nicht fröhlich. Oder wenn du aufgedreht und fröhlich bist nach irgendwas, dann denkst du dir auch, alles easy peasy und dann kommt die nächste Sorge und dann denkst du dir, wo ist meine Freude hin? Aus eigener Kraft kannst du diese Frucht nicht produzieren. Es geht nicht. Aber die Freude am Herrn ist eine ganz andere Freude. Die ist so tief, die währet ewig. Und die Freude ist dann auch, die hält an, egal was um dich rum passiert. Dann hast du so eine Freude, dass du dir denkst, ich habe mich gerade gestoßen. Das passiert mir nämlich oft und da rege ich mich auch gern drüber auf, weil ich so ein Schussel bin. Aber dann denke ich mir, nö Teufel, es hätte schlimmer sein können, ist mir doch egal. Dann, irgendwann gibt der auf, der kann doch nicht anders als aufgeben. Irgendwann muss auch der es verstehen, dass deine Freude am Herrn für immer bleibt. Dass er sie dir nicht rauben kann. Wenn du Gott liebst und seine Gebote hältst und es liebst, die Gebote zu halten, dann wirst du auch Freude empfangen. Wir haben ständig die Aufforderung in der Bibel, wir sollen uns freuen. Wir sollen uns generell freuen. Immer, jederzeit. Freu dich am Herrn. Freu dich, freu dich, freu dich, freu dich. Musst du mal in der Bibel zählen. Ich glaube, da zählst du lange, wie oft freu dich, freu dich, freu dich drin steht. Ist mir so auch noch nie aufgefallen. Am Anfang dachte ich, Studienbibel hinten aufgeschlagen, Freude, da waren nur ein paar Bibelstellen. Da ich so, komisch, es muss doch öfters da stehen. Dann habe ich meine Bibel-App benutzt, habe Freude eingegeben, plötzlich kommen da hunderte von Bibelstellen. Ja, eine Studienbibel ist auch nicht immer perfekt. Aber es gibt so viele Bibelstellen über die Freude. Und wenn du die brauchst, schreib sie dir auf. Sprich sie über dich und über deine Seele. Ich freue mich jetzt. Ist meine Entscheidung. Es liegt in deiner Hand. Ist eine Entscheidung entfernt. Freu dich, ob es dir gut geht, dann sowieso, dann kannst du dankbar und fröhlich sein. Freu dich aber auch, wenn du Probleme hast. Ich weiß, es ist schwierig, sich zu freuen, wenn man Probleme hat. Aber dann weißt du doch gleichzeitig, dass du eine Gefahr für den Teufel bist. Dass er alles versucht, um dich zum Sturz zu bringen. Dann freu dich doch. Dann denkst du, puh, ich bin auf dem richtigen Weg, der fühlt sich bedroht, der Drecksack da unten. Dann freust du dich, weil er was probiert. Aber er ist einfach nur ein Versager, der nichts weiter kann als probieren. Mach dir dessen bewusst, dass er nur diese kleine Maus hinter der Taschenlampe ist und nicht dieses Riesenviech Schatten an der Wand. Eine Spinne hat doch auch mehr Angst vor dir als du vor ihr. Ja, okay, trotzdem schreie ich, wenn eine Spinne da ist und ich hole Nico. Aber trotzdem weiß ich, der Teufel ist die Spinne, die mehr Angst vor mir hat. Ich meine, die Spinne kann doch nicht einfach auf mich drauftreten. Bringt nichts. Ich kann auf sie drauftreten. Du kannst auf den Teufel treten. Du kannst der Schlange den Kopf abtreten. Du hast es doch in der Hand. Und er ist nur so ein kleiner Wurm. Ein kleiner Wurm. Nicht du bist der Wurm. Er ist der Wurm. Und die Freude ist die beste Medizin. Wenn es dir schlecht geht, ein fröhliches Herz wird schnell gesund. Freu dich füreinander. Freu dich für deine Mitmenschen. Freu dich für deine Geschwister. Und dann wird's dir leicht fallen. Wenn in deinem Leben alles schrecklich läuft, dann versuch dich am Leben anderer zu freuen. Und dann wird automatisch in deinem Leben Gutes passieren. Und wenn's dir ganz schwer fällt, nimm Paulus als Vorbild. Der stets den Fokus auf die Freude hatte und auf das, was Gott vorhat. In Leichtigkeit kannst du die Freude empfangen, die Freude ernten. In der Bibel steht auch, es wird eine Freudenzeit kommen. Wenn es dir gerade noch nicht so geht, dann weißt du aber, dass die Freudenzeit kommen wird. Empfang es einfach im Geist. Nimm es an, die Freude und die Leichtigkeit. Dann kannst du mit Leichtigkeit durch den Alltag gehen und weißt, Gott ist meine Freude und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Herr, ich danke dir, dass du diese Freude in uns wirklich pflanzt, dass du es uns durch die Woche tragen lässt, durch die Monate, durch diese schweren Zeiten und auch in Zukunft. Lass uns diese Freude wirklich in unseren Herzen tragen. Lass uns den Fokus in dieser jetzigen Zeit einfach auf dich richten. Lass uns sehen, dass es die größte Chance, die größte Gelegenheit ist, jetzt Licht zu sein. Hilf uns, dass wir aufhören zu meckern, wie es gerade ist. Es ist so, wie es ist und wir können es nicht ändern. Wir können im Gebet reingehen und es dir abgeben, dass du es vielleicht beschleunigst. Aber dennoch können wir in dieser Zeit so Licht sein. Je dunkler die Nacht um uns rum, desto heller kannst du leuchten in uns. Zeig uns die Möglichkeiten, zeig uns die Gelegenheiten, zeig uns die Menschen, für die wir Licht sein können. Zeig uns die Möglichkeiten, wie wir Licht sein können. Und schenk uns so eine tiefe Freude. Lass uns immer diese Freude vor Augen haben, dass wir diese Freude spüren, egal wie es uns geht. Dass wir verstehen, dass diese Freude nicht an Umstände gebunden ist, sondern an dich gebunden ist. Und du bist dieser feste Stamm, der im Sturm niemals wankt. Du bist dieser Stamm. Du bist nicht der kleine Zweig, der abbricht, wenn nur eine kleine Brise kommt, sondern du bist der feste Stamm, an den wir uns gründen. Du bist der Fels in der Brandung. Du bist das, was bleibt. Und darüber können wir uns täglich freuen. Denn alles, was gerade passiert und alles, was gerade ins Wanken kommt, zeigt, dass du treu bist. Alles, was gerade passiert, zeigt uns doch, dass du treu bist. Dass du bei uns bist, dass du in unserem Herz bist, dass du hier thronst. Und ich danke dir, dass du die Freude wirklich manifestierst in den Herzen. Dass du die Freude in der Fülle bringst. Und ich danke dir, dass du einfach die Menschen in ihrer privaten Zeit noch mehr in Lobpreis und Anbetung führst. Dass du, Heiliger Geist, sie noch mehr in diese Freude der Anbetung führst. Dass sie Lobpreis anmachen und tanzend anfangen, dir zu jubeln, obwohl es ihnen vorher schlecht ging. Ich danke, dass du dadurch Durchbrüche schenken wirst und Mauern zum Einstürzen bringst, die da standen. Ich danke, Herr, dass die Freude uns freisetzen wird, dass du Freude als unser Markenzeichen hier in dieser Gemeinde setzen wirst, dass die Menschen uns hier jubeln hören und sich denken, warum haben die so viel Grund zur Freude, obwohl gerade alles schrecklich ist. Danke, dass du die Freude in unseren Herzen wirklich entfachst, dass du die Wurzeln der Freude tief gräbst, dass sie in jedem Sturm stabil sind, dass wir uns immer freuen, weil du treu bist und wir haben so viel Grund zur Freude. Lass uns diesen Fokus nie wieder aus den Augen verlieren. Lass uns immer aufs Kreuz schauen und auf die Freude, die damit verbunden ist. Und jetzt hören wir nochmal kurz Alles tanzt. Ich glaube, dieses Lied, ich liebe es einfach, ich persönlich als Mensch. Aber ich glaube, dieses Lied ist einfach, wenn es angeht, ich kann nicht anders als zu tanzen. Es geht nicht anders.
Dieses Gefühl.